mit dem öffentlichen Tagesordnungspunkt 1 der Vorstellung des Digitalpaktes 2.0 durch die Bundesministerin Karin Prien. Wir haben dafür 60 Minuten vorgesehen. Die Tagesordnungspunkte 2 und 3 sind Votenanforderungen. Da sind wir dann wieder nicht öffentlich. Tagesordnungspunkt 4 ist Verschiedenes. Sie sind mit dem Ablauf soweit einverstanden. Dann steigen wir jetzt ein. Ich begrüße ganz herzlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, die sich für dieses Thema, nämlich die Vorstellung des Digitalpaktes 2.0 durch unsere Bundesministerin Karin Prien, interessieren. Wir haben für die einleitenden Worte der Ministerin etwa 15 Minuten Zeit. Dann soll es 2 Frage- und Antwortrunden geben, für die wir insgesamt 45 Minuten vorgesehen haben. In der ersten Runde hat jede Fraktion 5 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten. Und in der zweiten Runde sind es 4 Minuten. Bitte immer zu beachten, dass Sie mit Ihren Fragen auch Zeit für die Antwort lassen. Sind Sie mit dem Ablauf soweit einverstanden? Das ist der Fall. Dann haben Sie, liebe Frau Bundesministerin, jetzt das Wort für Ihr Statement von 15 Minuten. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Ich will vielleicht damit beginnen, dass auch ich ganz herzlich die Stipendiatinnen und Stipendiaten des IPS-Programms Afrika ganz herzlich begrüße. Willkommen hier bei uns. Ich habe gelernt, dass Sie Deutschlehrkräfte zum Teil auch sind und freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich will darüber hinaus erwähnen, dass Herr Luther, der zuständige Abteilungsleiter im neuen zugeschnittenen Ministerium, jetzt Abteilungsleiter 4 für den allgemeinen Bildungsbereich, hier auch bei uns ist. Meine Damen und Herren, die gute Nachricht ist, der Digitalpakt 2.0 steht. Das ist ja ein schwieriges Verhandlungspaket gewesen, das über den Verlauf der gesamten letzten Legislatur vorangebracht worden ist, allerdings leider ohne Erfolg. Wir haben es erfreulicherweise geschafft, jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit. Sie wissen, das Ministerium ist seit dem 1.11. in diesem neuen Zuschnitt auch für Bildung zuständig. Wir haben den Haushalt, Sie haben den Haushalt im November vergangenen Jahres verabschiedet, die gesetzlichen Grundlagen für das Sondervermögen. Und wir haben innerhalb weniger Wochen dann, und das muss man wirklich sagen, mit Hilfe aller, es dann geschafft, diesen Pakt, der, auf den so viele Schulen, so viele Schülerinnen und Schüler, so viele Schulträger gewartet haben, dann erfolgreich verabreden zu können. Ich bin an dieser Stelle außerordentlich dankbar der Verhandlungsgruppe von Bund und Ländern, die auf Staatssekretärsebene und auf Arbeitsebene sehr intensiv daran gearbeitet haben, sehr konzentriert, sehr konstruktiv. Und man sieht eben daran, was auch gelingen kann im Bildungsföderalismus, wenn man gewillt ist, konstruktiv zu Ergebnissen zu kommen. Ich will auch wenn das Ihnen ungewöhnlich erscheint, ausdrücklich den Mitarbeitern im Ministerium danken, die trotz der Umzugsphase und dieser ganzen Transformationsphase, die ja parallel lief, gut vorangebracht haben. Und am Ende konnten wir dann auf der Bildungsministerkonferenz noch vor Weihnachten die politische Verständigung dann miteinander treffen. Aber auch die Abgeordneten, will ich ausdrücklich sagen, nicht zuletzt auch des Haushaltsausschusses, haben geholfen, da die letzten Hürden aus dem Weg zu räumen. Auch das BMF, also das Finanzministerium, hat noch mal geholfen, unter dieser neuen Finanzarchitektur des Sondervermögens die Dinge so hinzubekommen, dass wir einen neuen Digitalpakt, der eben nicht nur eine Fortführung des alten ist, sondern der eine ganz neue Qualität hat, dazu will ich jetzt gleich kommen, zum Erfolg zu bringen. Und ich will deutlich sagen, das ist ein Baustein zur Stärkung der Innovationskraft und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Und deshalb ist er bildungspolitisch, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Wiederherstellung unserer Wettbewerbsfähigkeit von großer Bedeutung. Und er hat natürlich auch was mit demokratischer Teilhabe und gleichwertigen Lebensverhältnissen zu tun. Zahlt also insofern auf viele auch Aspekte ein, die wir hoffentlich miteinander auch teilen, dass wir sie besser erreichen sollten. Worum geht es in diesem Digitalpakt 2.0? Es geht einmal natürlich weiterhin um bessere digitale Infrastruktur. Da sind wir sehr weit gekommen über den Digitalpakt 1 und das will ich gleich an dieser Stelle sagen, die weiteren Bemühungen auch der Länder und Kommunen in diesem Bereich. Denn natürlich ist der Digitalpakt nicht der einzige Rahmen, in dem Digitalisierung in unserem Land betrieben wird. Wenn man diesen Eindruck erweckt, dann muss man einfach sagen, das ist nicht richtig, sondern der weitaus größere Teil wird natürlich nach wie vor von Ländern und Kommunen gestemmt. Es geht um besser gebildete Lehrkräfte und übrigens auch Schulleitungen, die an dieser Stelle eine wichtige Rolle spielen. Aber es geht eben auch um innovativere Lehr- und Lernmethoden, natürlich auch mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz, sowohl für den Unterricht, aber auch zum Beispiel für die Frage, wie korrigieren wir eigentlich zukünftig Lernergebnisse oder welche Aufgabenstellungen werden wir in Zukunft auch unter Nutzung von künstlicher Intelligenz dann zur Verfügung stellen können in einer Welt, in der das eben Teil des Lebens und zwar auf allen Ebenen ist. Und es geht am Ende auch hier, ich habe es schon gesagt, um bessere, gleichwertigere Lebensverhältnisse. Deshalb ist es wichtig, dass die Gelder sozusagen von der Küste bis zum Alpenrand, von der niederländischen Grenze bis zur polnischen Grenze auch wirklich ankommen. Und dabei ist doch völlig klar, es geht hier nicht vorrangig um Technik, sondern es geht hier vorrangig um den sinnvollen Einsatz von Lern- und Lehrmethoden, für die aber Technik und Infrastruktur notwendige Voraussetzungen sind. Also es gilt immer der Primat des Pädagogischen. Das will ich auch immer wieder betonen. Und dabei müssen natürlich auch die Debatten rund um die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von digitalen Tools müssen dabei auch immer neue Berücksichtigung finden. Also keine neue Auflage von altbewährten, ein ganz bewusstes inhaltliches Update, eine Weiterentwicklung, die weit über die initialen Ziele des Digitalpaktes Schule, so hieß er ja mal 2017, 18, 19 ist er ja dann auch nach langen Jahren, ist auch der erste. Also das ist irgendwie das Schicksal der Digitalpakte, dass sie sehr lange in der Diskussion sind, bevor sie dann tatsächlich auch in Kraft gesetzt werden, ins Werk gesetzt werden können. Wichtig war uns zu lernen aus dem Digitalpakt 1 mit Blick auf den Verwaltungsaufwand und die Komplexität des Antragsverfahrens, denn das war beim Digitalpakt 1 zu Recht ein Punkt, der in der Kritik stand. Ich will aber trotzdem sagen, kommen wir gleich vielleicht in der Debatte noch zu, ich halte den Digitalpakt 1 auch aus meiner Vorerfahrung als Landesbildungsminister für einen großen Erfolg. Nur die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit, dass sozusagen 5 Milliarden am besten in den ersten 3 Monaten schon ausgegeben werden, die war natürlich von vornherein nie realistisch, weil, auch das kann ich aus der Erfahrung sagen, erstmal überhaupt die Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden mussten in Ländern und Kommunen, um den überhaupt umsetzen zu können. Es geht also auch um Technik, aber es geht auch um Wartungs- und Supportstrukturen. Auch das ist so ein Thema, was lange ja umstritten war. Da haben wir ja noch mal drüber gesprochen. Gestern ist es ja auch gelungen, während der Pandemie noch mal zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben es jetzt geschafft, auch diese Themen in den Digitalpakt, in den Mutter-Digitalpakt mit in die Weiterentwicklung aufzunehmen. Es geht auch um die Ersatzbeschaffung oder Neubeschaffung von Endgeräten. Das spielt aber eine nachrangige Rolle, das will ich sehr deutlich sagen. Es geht im Kern immer für uns maßgeblich darum, die Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht voranzubringen. Das ist immer das primäre Ziel. Und Technik ist dabei ein Tool, nicht mehr und auch nicht weniger. Und es geht um die Souveränität bei der Beherrschung von digitalen Kompetenzen. Also wir reden in diesem Kontext natürlich auch über die Frage, wie schaffen wir es, unsere Kinder und Jugendlichen heute so auszubilden, dass sie in der digitalen Welt teilhaben können, gut lernen können, aber auch wirtschaftliche Entwicklung, anschlussfähig an wirtschaftliche Entwicklung, dann in der beruflichen Bildung oder in der Hochschule sind. Deshalb ist uns auch besonders wichtig, und das mir auch persönlich besonders wichtig, die dritte Säule des Paktes, die nämlich sich mit der Frage Innovation beim digitalen Lehren und Lernen beschäftigt. Das ist eine Fortsetzung der Idee der digitalen Kompetenzzentren, allerdings neu aufgesetzt. Insofern, als dass wir sehr viel stärker praxisorientiert, sehr viel stärker in Zusammenarbeit mit den Landesinstituten, mit den Schulen dafür Sorge tragen wollen, dass innovative Forschungsansätze dann auch wirklich im Klassenraum landen und nicht nur sozusagen eine schöne wissenschaftliche Betrachtung bleiben. Ganz wichtig, da kann Herr Luther aber gleich auch noch Details liefern, war uns die bürokratieärmere und effizientere Umsetzung, auch das Rücksichtnehmen darauf, dass man inzwischen im Bereich der Beschaffung viel stärker in Verbünden arbeitet, auch in Verbünden bestellen kann zum Beispiel, dass also nicht jeder einzelne Schulträger anfängt, seine eigenen Beschaffungsprozesse zu organisieren, sondern dass da eben auch mit Einkaufsverbünden gearbeitet werden kann. Aber auch viele bürokratische Erleichterungen, insbesondere durch pauschale Zuweisungen, durch Reduzierung von Berichtspflichten und all das, was eben auch zu Recht in der Kritik stand im Digitalpakt I. Besonders wichtig ist, dass wir die länderübergreifenden Vorhaben fortsetzen. Wenn Sie mich fragen, eine der wesentlichen Errungenschaften des Digitalpaktes ist, dass endlich Länder gemeinsam im Sinne eines positiven Verständnisses von Kooperation sich auf den Weg machen, zusammen Tools zu entwickeln, die insbesondere kleine Länder gar nicht alleine entwickeln könnten, weil sie viel zu teuer sind und weil es ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Sinn macht, wenn 16 Bundesländer sich jeweils auf den Weg machen. Die werden fortgesetzt. Und da sind aber auch die Regeln so verändert worden, dass insbesondere kleinere Länder davon noch stärker profitieren können. Natürlich werden wir auch diesen Pakt wieder evaluieren und werden Forschungsergebnisse auch im Transfer nutzbar machen. Und ein besonderer Schwerpunkt liegt natürlich, ich habe es schon erwähnt, auf der Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz. Ja, auch hier ist uns als Bund wichtig, dass wir eine transparente Erfolgskontrolle haben. Also schon weniger Berichtspflichten, aber wir müssen und wollen die Dinge so auswerten, dass wir am Ende auch sagen können, ob das Geld, was wir da zur Verfügung stellen, auch beiträgt zu besserer Bildung am Ende des Tages. Denn das ist das Ziel, was wir damit verfolgen. So, wie geht es jetzt weiter? Nach letzten Abstimmungen mit dem Bundesfinanzministerium. Sie wissen, das Ganze wird im Wesentlichen über Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Und das ist die Zuständigkeit des BMFs, hier die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Werden wir den Ländern die endgültige Version der Vereinbarungen und der Anlagen zur Verfügung stellen. Dann können die auch in den Ländern in diese Ratifizierungsprozesse, die da unterschiedlich sind, manche nur Kabinette, manche müssen in die Parlamente, zumindest im Anzeigeverfahren. Und dann wird mit der Unterschrift des Bundes, die ich dann als Letzte tätigen werde, das Ganze in Kraft treten. Aber es war uns wichtig, den vorzeitigen Maßnahmenbeginn auf den 01.01.2025 festzulegen. Das kann jetzt auch schon kommuniziert werden oder ist bereits kommuniziert, sodass etwaige Beschaffungsprozesse in den Ländern bzw. den Schulträgern jetzt weiter vorangetrieben werden müssen. Und ich will das noch mal betonen, die Ausstattung der Schulen im Bereich der Digitalisierung ist vorrangig Sache der Schulträger, dann Sache der Länder, und der Bund unterstützt dann eben sozusagen noch mal zusätzlich, insbesondere um eine Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse auch herzustellen. Das ist die Begründung. Und ich will auch darauf hinweisen, dass natürlich sich seit 2017, seitdem man angefangen hat, über einen Digitalpakt zu diskutieren, Ende 2016, sich insofern sehr viel verändert hat, weil natürlich die Länder begonnen haben, fast alle Länder begonnen haben, mit den Schulträgern in Prozesse zu gehen, zu einer Neuaufteilung der Finanzierungsströme im Bereich der Digitalisierung. Da reden wir natürlich über die Frage, was sind eigentlich heute Lernmittel, wie werden die finanziert, wer finanziert die. Wir haben inzwischen in allen Ländern zum Beispiel Lernmanagementsysteme, die im Allgemeinen von den Ländern finanziert und zur Verfügung gestellt werden, und viele andere Tools. Also da hat sich sehr viel getan, und der Digitalpakt ist insofern auch nur ein Baustein sozusagen in der großen Geschichte der Digitalisierung und des digitalen Lehren und Lernens. würde es an dieser Stelle vielleicht bewenden lassen. Details gerne in der Diskussion und Herr Luther natürlich auch als Verhandlungsführer auf der Arbeitsebene steht natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Ministerin, für diese Einordnung. Wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde der Fraktionen. Jede Fraktion hat, wie gesagt, 5 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Und wir beginnen mit der Fraktion CDU/CSU. Es fragt der Kollege Michael Hose.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Ich möchte auch mit einem Dank beginnen. Frau Ministerin, Sie haben netter und richtigerweise ganz vielen Menschen gedankt. Ich möchte Ihnen ausdrücklich danken. Ich habe als zuständiger Berichterstatter auch viel mit den Ländern geredet. Und es ist schon zu erkennen, dass Sie auch ganz persönlich dafür gesorgt haben, dass eine Dynamik reingekommen ist und dass das Problem der Finanzierung, was ja noch stand, auch sehr schnell gelöst werden konnte. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir jetzt diesen Digitalpakt haben. Als ehemaliger Schulleiter kann ich Ihnen beipflichten, auch der erste Digitalpakt war schon gut. Die Hoffnung ist, das haben Sie auch schon ausgeführt, dass wir jetzt aber auch ein paar Lektionen gelernt haben. Sie haben es angesprochen, Entbürokratisierung, auch gemeinsame Beschaffung, vielleicht nicht so stark eine Konzentration auf die Beschaffung von Geräten, sondern eher auf die Infrastruktur, auf die wissenschaftliche Expertise und so weiter. Deswegen habe ich auch zwei sehr konkrete Fragen. Das eine, könnten Sie vielleicht noch weitere Lerneffekte, Folgewirkungen, die Sie aus dem ersten Digitalpakt in den zweiten übernommen haben, also was ist das, was Sie gelernt haben und was jetzt in den zweiten Digitalpakt eingeflossen ist? Und die zweite Frage ist, das ist Ihnen sehr wichtig als Ministerin, Sie wissen, das ist mir auch sehr wichtig, das ist, dass wir am Ende, wenn wir als Bund so viel Geld ausgeben, auch evidenzbasiert arbeiten, dass wir auch fragen, was bringt das am Ende? Sie haben Evaluation angesprochen, deswegen meine zweite Frage, wie stellen wir sicher, dass es eben eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gibt durch diesen Digitalpakt? Vielen herzlichen Dank.
Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Hose. Also zunächst mal ist die ganze Architektur der Vereinbarung eben deutlich auf Vereinfachung ausgerichtet. Ich würde auch sagen, die Vereinbarung hat einen deutlich stärkeren pädagogischen Kern, die zweite Säule. Das ist ja die Säule, die in der Finanzierung bei den Ländern liegt. Wir haben ja auch eine andere Finanzaufteilung, 50% Bund, 50% Länder. Und da ist der Schwerpunkt auf der Frage, wie können wir Schul- und Unterrichtsentwicklung verbessern. Da haben die Länder natürlich in diesen Jahren nicht nur Expertise gewonnen. Wir haben übrigens auch sehr, sehr gute Austauschstrukturen, sowohl zwischen den Ländern in der KMK als auch mit dem Bund. All das hatten wir ja 2019 nicht. Das war ja ehrlicherweise, es war gar nichts da. Also in einem Ministerium 2017 in Schleswig-Holstein gab es irgendwie 4 oder 5 People, die sich mit Digitalisierung beschäftigt haben, und zwar für das eigene Haus und das Land. Und damit kann man natürlich ein Schulsystem nicht an die Digitalisierung heranführen. Inzwischen sitzen da 50 Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und so ist es in vielen anderen Ländern auch gewesen. Es gab häufig bei den Schulträgern gar keine Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema, die Expertise hatten an der Stelle. Und das ist natürlich auch der Grund, warum das lange gedauert hat. Diese Strukturen stehen heute alle. Und deshalb kann man jetzt zurückgreifen auf eine sehr intakte, sehr kompetente auch Arbeitsstruktur zwischen Bund und Ländern. Davon erhoffe ich mir sehr viel und bin ich auch sehr gewiss, dass das wirken wird. Die KMK, die am Ende für diese nachhaltige Wirkung ja zuständig ist. Wir müssen immer aufpassen, dass wir als Bund nicht glauben, wir könnten uns diese Kompetenzen anmaßen. Das können wir nämlich nicht, weil wir da am Ende keinen direkten Durchgriff haben. Aber wir können die Wirkung des Programms evaluieren und wir können über eine, und auch das ist neu, bei der Forschung, die digitalen Kompetenzzentren, die unter anderem auch eine Idee des Landes Schleswig-Holstein seinerzeit gewesen sind. Die waren ja, Entschuldigung, Herr Luther, ich weiß, Sie hören das nicht gern, die waren halt auf eine Art und Weise aufgesetzt, dass sozusagen die Anbindung an die Schulen nicht hinreichend gewährleistet war. Wo ich als Landesminister gesagt habe, ja, und das ist ja super, was ihr da macht, aber was hat das jetzt für so einen Mehrwert wirklich für den einzelnen Schulleiter, für die Arbeit auf Landes- und auf Schulträgerebene. Das hat sich jetzt verändert. Jetzt, wir arbeiten sehr eng und sehr bewusst, sehr anwendungsorientiert, auch im Forschungsbereich. Auch das ist ein Learning und auch das ist ein Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und da kann man dann eben auch neue Forschungsergebnisse sehr viel schneller berücksichtigen. Es gibt ja so eine Debatte, wie viel Digitalisierung macht zum Beispiel in der Grundschule Sinn, wie sinnvoll ist es, beim Lesen oder Schreiben lernen auf Digitalisierung zu setzen. Wenn man jetzt so viel stärker anwendungsorientiert arbeitet, kann man natürlich auch solche Ergebnisse sehr viel schneller auch umsetzen. Insofern bin ich ehrlich gesagt ganz guter Dinge, dass uns das gelingt.
Auf den Punkt, ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zur Fraktion der AfD. Der Abgeordnete Mark hat das Wort.
Ja, vielen Dank für das Wort. Zunächst wünsche ich mal im Namen meiner Fraktion allen ein frohes neues Jahr. Frau Ministerin Prien, wie sieht denn die Zusammenarbeit beim Digitalpakt? Denkt man natürlich an Digitales und dann als Politiker zuerst ans Digitalministerium. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit dem Digitalministerium aus?
Tatsächlich, wissen Sie ja, bin ich ein ganz großer Freund von länderübergreifender und ressortübergreifender Zusammenarbeit. Deshalb haben wir jetzt wichtige Schnittstellen mit dem Digitalministerium, die natürlich jetzt sukzessive erst aufgebaut werden. Das Ministerium ist sozusagen ja gerade erst im Entstehen. Aber ich benenne Ihnen mal zum ein Beispiel. Ein für uns außerordentlich wichtiger Bereich ist die Frage der Anerkennung von Schulabschlüssen, Anerkennung von Berufsabschlüssen national und international, die digitale Zurverfügungstellung etwa von Zeugnissen, Schulzeugnissen. Und das ist ein Thema, das wir gemeinsam mit dem Digitalministerium sehr bewusst jetzt voranbringen, damit die entsprechenden Tools für die Zurverfügungstellung von Zeugnissen im Rahmen des ID oder EUDAI-Wallets tatsächlich auch dann ab Anfang 2027 zur Verfügung stehen. Sehr wichtiger Bereich. Aber auch in anderen Bereichen, etwa wir sprechen im Moment ja gerade über die Frage, wie können wir Demokratiebildung und Extremismusprävention im Netz besser realisieren. Auch da ist natürlich das Digitalministerium für uns ein wichtiger Partner.
Das Digitalministerium hat ja ein Deutschland-Stack rausgegeben. Das macht natürlich Sinn, dass wenn jetzt ein Digitalpakt herausgegeben wird und da insgesamt 5 Milliarden Euro ausgegeben werden deutschlandweit, dass sich die Applikationen, die da entwickelt werden, am Deutschland-Stack entwickeln. Inwieweit wird das denn sichergestellt oder ist es überhaupt ein Ziel?
Also darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, ist auf jeden Fall wichtig und ein Ziel, wobei wir bei der Entwicklung von Apps natürlich das Digitalministerium bisher nicht aktiv ist. Ne? Also das für den Bildungsbereich auch schon aufgrund der Zuständigkeit der Länder in diesem Bereich ist das kein Schwerpunkt. Aber wie gesagt, ich habe ja darauf hingewiesen, dass etwa im Bereich der Anerkennung und der Zurverfügungstellung von Zeugnissen ist zum Beispiel, das ist eine der primären Anwendungsfälle, mit denen sich auch das Digitalministerium im Rahmen des ID-Wallets beschäftigt. Insofern gibt es da viele Berührungspunkte. Aber es bleibt natürlich bei der vorrangigen Kompetenz der Länder im Bereich der Erstellung von Content insbesondere.
Ja, ich will
beim Erwerb. Ne? Es gibt ja einen privaten Markt an dieser Stelle. Das ist nicht Aufgabe des Digitalministeriums.
Genau, es geht nur noch mal zur Nachfrage. Es geht mir darum, wenn jetzt mit den Mitteln aus dem Digitalpakt, wenn ja auch Entwicklungen im Bereich E-Learning zum Beispiel finanziert und Softwareprogramme angeschafft oder entwickelt. Und inwieweit ist denn sichergestellt, dass sich diese Entwicklung und die Anschaffung am Deutschland-Stack des Digitalministeriums orientieren? Oder weicht man da schon wieder von ab, was ja bedeuten würde, dass man an der Stelle den Digitalminister ein bisschen desavouiert?
Ich glaube, das klingt zwar alles irgendwie so ähnlich, das ist ja immer im Bereich der Digitalisierung, dass alle immer über irgendwas reden, aber dann doch über unterschiedliche Sachen. Nochmal, die Frage der Entwicklung von Bildungsinhalten, von Bildungsmedien ist nicht Aufgabe des Bundesdigitalministeriums, sondern ist Aufgabe der Länder und erfreulicherweise inzwischen auch der Ländergemeinschaft. Der Bund unterstützt hier. Aber die beiden Bereiche haben miteinander nun wirklich nichts zu tun. Trotzdem können Sie davon ausgehen, dass wir als Ministerien in einem engen Austausch über die Frage, wo bieten sich Kooperationsfelder an, natürlich sind.
Ja, vielen Dank. Also ich habe 20 Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet. Ich glaube, ich weiß schon, wovon ich rede. Das geht darum, ich will es kurz erklären, es geht darum, dass in Deutschland Stack bestimmte Programme und Tools und Betriebssysteme festgelegt sind, mit denen Entwicklungen durchgeführt werden. Und das macht durchaus Sinn, weil die Dinge, die damit entwickelt werden, dann untereinander besser kompatibel sind. Und wenn jetzt die Entwicklung in den Ländern nicht auf diesen Deutschland-Stack festgelegt ist, heißt das, dass man unter Umständen wieder getrennte Insellösungen hat, die nicht miteinander verknüpft werden können. Deswegen würde es Sinn machen, die Länder darauf zu fokussieren, sich an diesen Deutschland-Stack zu wenden. Aber damit ist auch die Zeit abgelaufen. Also insofern freue ich mich auf die zweite Fragerunde.
Ja, vielen Dank. Sie müssen jetzt damit leben, dass ich kurz die Rolle wechsle und für die SPD-Fraktion die Fragen stelle. Insofern, liebe Frau Ministerin, auch von meiner Seite Gratulation mit dem Abschluss des Digitalpakts, mit der Bund-Länder-Vereinbarung Digitalpakt 2.0 ist ein großer, wichtiger Erfolg gelungen. Tatsächlich reden wir über dieses Thema, rede ich über dieses Thema seit 2013, 2014, seit ich hier im Bundestag bin. Noch nicht unter dem Titel Digitalpakt, aber durchaus unter dem Titel, inwieweit kann der Bund mit dazu beitragen, dass eben das Thema vorangeht. Der Digitalpakt 1 oder Digitalpakt Schule hat die Ausstattung der Schulen für zeitgemäßes digitales Lernen ja schon wesentlich vorangebracht. Es wurde auch schon gesagt. Übrigens auch die Handlungsempfehlungen der KMK, die damals entwickelt wurden, in atemberaubender Geschwindigkeit eines Jahres. Das war wirklich damals sehr beeindruckend. Und auch da ist eben das Primat der Pädagogik schon herausgestrichen worden. Und wir haben dann während Corona festgestellt, dass wir einige Schwierigkeiten im Mittelabschluss haben. Aber auch haben wir festgestellt, dass jetzt angezeigt ist, digitales Distanzlernen. Das war ehrlich gesagt nie die Idee, die wir hatten hinter dem Thema digitale Bildung. Aber nun war es notwendig gewesen. Und Sie haben es ja gesagt, dann wurde einiges verändert, auch aufgestockt. Übrigens auch erst dann wurden Endgeräte finanziert. Das gab es vorher nicht. Und eben auch die Administration. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Weiterentwicklung gewesen. Deswegen würde ich jetzt gerne, da wir darüber schon gesprochen haben, auf weitere Fragen eingehen. Was haben wir uns denn unter der Bund-Länder-Initiative für digitales Lehren und Lernen jetzt konkret vorzustellen? Und welche Rolle spielen vor allem dabei die ja durchaus bestehenden digitalen Kompetenzzentren? Wie werden diese weiterentwickelt in Richtung, wie Sie es angesprochen haben, auch Wirksamkeit und Anbindung an die Schulen? Das sind ja nun mal neue Strukturen geschaffen worden. Die Länder hatten die eine oder andere Struktur zur Schul- und Unterrichtsentwicklung. Und jetzt kamen diese hinzu. Und vielleicht auch als letzter Aspekt, was könnte die qualitätsoffensive Lehrerbildung auch leisten, um eben länderübergreifend noch mal einen Schwerpunkt auf das digitale Lehren und Lernen zu legen?
Ja, vielen Dank. Herr Luther kann vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr sagen zu den digitalen Kompetenzzentren. Ich will aber von der Historie noch mal einmal darauf hinweisen. Die digitalen Kompetenzzentren wurden ja seinerzeit im Rahmen der zusätzlich von der Europäischen Union zur Verfügung gestellten sogenannten DARP-Mittel finanziert. Und die Finanzierung war eben von Anfang an nur auf 2,5 Jahre, glaube ich, für 2,5 Jahre gesichert. Und es gab keine Anschlussperspektive. Das ist natürlich unglücklich, sowas zu machen. Und weil es eben Wissenschaftsmittel aus dem Wissenschaftsressort waren, war es sozusagen sehr stark wissenschaftsorientiert, ohne von vornherein diese Frage der Anwendungsorientierung und der den Transfer in die Schulen hinreichend mitzudenken. Das ist von vielen Experten auch von Anfang an so kritisiert worden. Und trotzdem ist im Rahmen dieses Vorhabens sind auch wichtige Entwicklungen sind auch gemacht worden. Also das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber es gab eben am Ende keine Anbindung an die Schulseite. Das ist immer so ein bisschen unser Problem in Deutschland durch die sehr zersplitterten Zuständigkeiten, nicht nur auf der föderalen Ebene, sondern auch zwischen den Ressorts, ist die große Kunst. Und da müssen wir jetzt eben einfach besser werden, auch über die Ressorts hinweg, die dann die Nutzbarkeit besser zu gewährleisten. Das ist Ziel dieses jetzt neuen Strang 3 oder der Säule 3 im Digitalpakt. Und vielleicht, Herr Luther, mögen Sie ein bisschen was zusätzlich zu den Details berichten. Und dann sage ich auch noch was zur
Genau, ja, sehr gerne. Also alleine, dass es diese BLI jetzt im Strang 3 im DP2 gibt, zeigt ja, dass sich da etwas entwickelt hat, weil sich hier jetzt Bund und Länder gemeinsam committen. Wir finanzieren den Forschungsteil. Aber die Länder gehen ganz stark mit dem Praxisteil jetzt ganz klar committed rein. Und das, die Ministerin hat das im Eingangsstatement gesagt, das war die Schwachstelle, als wir die Kompetenzzentren aufgesetzt haben. Da stand zwar die Forschungsförderung des Bundes, aber die Brücke, sozusagen, und zwar die wirklich manifeste Brücke rein in die Landesinstitute, die ist so nicht zustande gekommen. Das hat auch zu viel Kritik geführt. Daraus haben wir gelernt. Wir sind jetzt weiter. Und trotzdem, und das muss man fairerweise sagen, ist das, was in den Forschungsverbünden entstanden ist, das, was vor allem die in Potsdam angesiedelte Transferstelle sozusagen auch in die Landschaft gebracht hat, das ist aller Bonheur, das ist sozusagen aller Ehren wert. Und einiges von dem, was sozusagen forschungsmäßig entwickelt wurde, hat Eingang gefunden in die Fortbildungspläne der Länder. Also insofern Fortschritt und gleichzeitig Nachhaltigkeit.
Dann müssen wir die Beantwortung weiterer Fragen auf die nächste Runde verschieben. Und wir gehen weiter zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Rhein-Alter hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Ministerin. Auch von uns ein frohes neues Jahr. Und vielen Dank für die Vorstellung. Das ist eigentlich ein guter Start ins Jahr, wenn man mit dem Digitalpakt beginnen kann. Und wir bedanken uns auch für Ihr Engagement in den Verhandlungen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Wir Grünen begrüßen ausdrücklich, dass es diesen neuen Digitalpakt jetzt gibt. Und diesen lange Schwebezustand, den wir da hatten nach dem Auslaufen des ersten Digitalpakts, der hat bei Kommunen, bei Schulen, bei Schulträgern, aber auch bei Unternehmen für erhebliche Planungsunsicherheit gesorgt. Gleichzeitig hätte es aus unserer Sicht, es ging schnell, aber es hätte auch einen Tacken schneller gehen können. Denn das muss mal gesagt werden, eine tragfähige Vereinbarung mit den Ländern, das müssen Sie uns jetzt zugestehen, hat Cem Özdemir wirklich gut vorangetrieben. Und wenn da gar nichts mehr gelaufen wäre in der 20. WP, dann weiß ich nicht, ob es so schnell jetzt gegangen wäre. Ja, selbst wenn Sie das anders bewerten sollten, ist doch wahrscheinlich unzweifelhaft, dass die haushaltspolitischen Spielchen der Regierungsfraktionen nicht hilfreich waren und nochmals zusätzlich unnötig Nerven, Vertrauen und Planungssicherheit gekostet haben. Sei es drum, wir freuen uns, dass sie jetzt da ist und wir hätten uns beim Volumen des Pakts auch ein bisschen mehr Ambitionen gewünscht. Das Volumen ist spürbar geringer als beim ersten Digitalpakt und bleibt ein bisschen aus unserer Sicht hinter den Möglichkeiten des Sondervermögens zurück, nicht bloß ein bisschen, ehrlich gesagt. Entscheidend ist jetzt aber, dass er da ist und entscheidend ist eigentlich auch, dass es nicht mehr immer nur um ein befristetes Förderprogramm geht. Denn die digitale Bildung, und da sind wir uns hier sicherlich einig, ist nicht nur eine einmalige oder auch zweimalige Investition, sondern eine Daueraufgabe. Und darum möchte ich Sie gern fragen, wie Sie sicherstellen können möchten, dass der Digitalpakt 2.0 den Einstieg in eine dauerhaft tragfähige digitale Bildungsstruktur markiert und Schulen nicht in wenigen Jahren wieder erneut vor einer Phase der Planungsunsicherheit stehen.
Ja, vielen Dank, Frau Reinhalter. Ja, ich will sagen, dass der Kollege Özdemir sicherlich das viele zerschlagene Porzellan, was wir in der letzten Legislatur unter der Ampelregierung hatten, ein Stück weit geholfen hat, zu kitten. Und dafür bin ich ihm auch dankbar. Aber ich würde, das müssen Sie mir einfach auch zugestehen, ich meine, Sie versuchen ja auch so ein bisschen schon. So, ich verstehe, dass Sie Ihren Minister da in gutem Licht erscheinen lassen. Und ich glaube, er hat damals schon natürlich gewusst, dass das Bund-Länder-Verhältnis für ihn auch nicht ganz unwichtig ist. War ja auch schlau. Aber in Wahrheit ist es natürlich schon so gewesen, dass er damals die ausgestreckte Hand der Länder ergriffen hat. Und das war richtig. Wir Länder, damals war ich auch auf der anderen Seite, haben das natürlich auch gerne angenommen. Und ja, es war richtig, das damals so zu machen. Ich will aber, weil Sie wieder den Versuch machen, sozusagen eine Dauerfinanzierung ins Spiel zu bringen, verfassungsrechtlich wäre das zurzeit gar nicht möglich, das wissen Sie auch. Wir reden bei dieser Art von Finanzierung immer über befristete Programme. Wenn man was anderes will, dann müsste man auf Dauer auch verfassungsrechtlich anders agieren. Aber wir haben ja zum Beispiel zusätzlich auch noch das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden den Ländern zur Verfügung gestellt. Und nur mal als Beispiel, in Niedersachsen werden jetzt aus den Zahlungen an Niedersachsen, glaube ich, 800 Millionen für die Anschaffung von Tablets ausgegeben aus dem Sondervermögen. Ob das jetzt so sinnhaft ist, das will ich jetzt wirklich nicht bewerten. Ich will damit nur sagen, zu insinuieren, dass der Digitalpakt sozusagen die Finanzierung der Digitalisierung der Schulen in Deutschland ist, das ist einfach falsch. Ich habe es vorhin bewusst auch in meinem Eingangsstatement schon gesagt, die stärkste Säule der Finanzierung sind die Kommunen als Schulträger und die Länder. Und die geben auch viel mehr Geld aus. Ich noch als Landesministerin habe ich mir das nämlich mal vorlegen lassen, weil ich mir diese Sprüche vom Bund nicht mehr ständig anhören wollte, so nach dem Motto, wir finanzieren eure Digitalisierung. Das stimmt einfach nicht. Also wir haben allein bei überschlägigen Berechnungen damals in der KMK war vollkommen klar, die Länder geben weit mehr als 10 Milliarden im Jahr aus für die Digitalisierung von Schulen. Also deshalb, ob wir eine Dauerstellung des Digitalpaktes brauchen, das wird man im Laufe der nächsten Jahre mal bewerten müssen. Vielleicht gibt es andere Innovationsthemen, denn dafür ist der Bund ja zuständig. Gibt es andere Innovationsthemen im Bildungsbereich, in die der Bund unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eintreten wird? Ich finde, das muss man beobachten. Aber ich fände es zu einfach zu sagen, der Bund muss auf Dauer in so eine Regelfinanzierung eintreten. Das ist nicht Aufgabe des Bundes, das sieht unsere Verfassung so nicht vor.
Dann nehme ich die letzten 5 Sekunden, um zu sagen, wie es mir jetzt gehen würde, wenn ich Schulleiterin, Bürgermeisterin oder Unternehmerin wäre und den Digitalpakt angewiesen wäre. Das würde mir jetzt keine Hoffnung machen für in 2 oder 3 Jahren.
Danke, Frau Reinalder. Das ist dann über die Zeit. So, wir gehen weiter zur Fraktion Die Linke. Marin Kaminski hat das Wort. Bitte.
Ja, von meiner und unserer Seite erstmal allen ein fröhliches neues Jahr. Ich glaube, das Jahr ist so gestartet, dass man jetzt schon fast denken könnte, das reicht im Grunde an manchen Stellen auch schon, dass man irgendwie in einen politischen Reparaturbetrieb gehen müsste. Liebe Kolleginnen und liebe Gäste und auch liebe Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich würde bei Ihnen noch mal kurz ansetzen an dem Satz, den Sie sagten, Innovation. Also ich würde das noch mal ein bisschen in Frage stellen, weil ich sage mal, skandinavische, andere Länder mit der Frage der Digitalisierung sehr anders umgehen und ja auch sagen, wir setzen nicht mehr nur auf Digitalisierung. Ich glaube, wir sind da ein bisschen langsamer und dass wir das heute noch als Innovation verkaufen, das würde ich mal auch pädagogisch und bildungspolitisch ein bisschen in Frage stellen, insgesamt, wie das ausgestaltet wird. Sie hatten selber mal gesagt, da waren Sie noch Ministerin, Kultusministerin in Schleswig-Holstein, dass Sie es bedauern, Digitalpakt 2.0 war ja absehbar, dass das nicht so ausfinanziert sein werden wird wie der Digitalpakt Schule beim ersten Mal. Corona hat ja dann auch noch mal Gelder aufgesattelt. Da wäre eigentlich nur die Frage, die hatten Sie ja schon beantwortet, ob Sie es für glaubhaft halten, dass im laufenden Digitalpakt 2.0 noch Gelder hinzukommen können. Ich habe Sie gerade schon bei den Grünen ein bisschen angerissen und beantwortet. Ich würde noch mal kommen wollen auf die Frage, das haben Sie ja in den Strängen 2 und 3 ein bisschen beantwortet. Das kann ja nicht immer nur damit gehen, zu sagen, der Bund finanziert irgendwie digitale Endgeräte. Ich glaube, da geht es um weit mehr. Und Corona hat uns ja viel gezeigt. Also ich will mal darauf abspielen, zu sagen, Digitalisierung, Fernunterricht und so weiter. Und wir wissen mittlerweile ja alle, dass Bildungskinder aus bildungsfernen Familien doch auch in Corona-Zeiten sehr, sehr abgehängt waren. Ist mit beabsichtigt, zu sagen, den Digital Device in den Forschungen mit zu berücksichtigen, um dann zu Ergebnissen zu kommen, dass man sagt, wie kann man das verringern? Weil Sie sehr viel auch jetzt geredet haben, immer wieder von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wo ich dann mit anspielen möchte. Ich glaube, der Bund muss im Sinne von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse doch da deutlich mehr reinpacken. Und ist das, wie gesagt, in den Forschungsvorhaben die Verringerung, ich sag mal, der Bildungsungerechtigkeiten in diesem Sinne zu nutzen und nicht nur auf den ersten Strang zu setzen und zu sagen, wir buttern massivst in die Endgeräte und Infrastruktur rein.
Danke, Frau Kaminski. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Kaminski. Ich habe ja in meinem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, dass das nicht einfach nur eine Fortsetzung des Digitalpaktes 1 ist, sondern dass der Schwerpunkt sehr viel stärker auf Schule- und Unterrichtsentwicklung liegt und dass der Schwerpunkt auf Innovation liegt. Und man muss ja nicht alle Fehler, die andere gemacht haben, auch wiederholen. Insofern ist es wichtig, über den Tellerrand und auch nach Skandinavien oder Kanada zu gucken, wo man sozusagen im Klassenraum sieht man da so gut wie kein digitales Gerät, aber im Backbone, zum Beispiel, wenn es um Lernstandsüberprüfungen geht, wenn es da arbeiten die voll digital. Und ich glaube, daraus muss man eben auch lernen. Das tun wir auch. Wir orientieren uns oder nehmen sehr klar in den Blick, was in anderen Ländern, auch solchen, die uns da ein Stück weit voraus waren, an Entwicklungen mehr steht. Und so ist der Pakt ja auch ausgestaltet worden. Wenn Sie über die finanzielle Ausstattung sprechen, dann hat sich verändert ja sozusagen die Aufteilung zwischen Bund und Ländern, nicht das Volumen insgesamt. Und darüber hinaus sind wir in einer vollkommen anderen Situation. Wir haben inzwischen eine Lockerung der Schuldenbremse für die Länder und wir haben inzwischen ein Sondervermögen auf den Weg gebracht, aus dem die Länder ja zusätzlich ihre eigenen Aufgaben, und es bleibt ja eine Aufgabe der Länder und Kommunen an dieser Stelle, finanzieren können. Und deshalb ist, und das sage ich jetzt an dieser Stelle auch mal sehr grundsätzlich, man kann nicht immer the best of all worlds haben wollen. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir brauchen neue Finanzierungswege für die Erfüllung der Länder- und Kommunalaufgaben. Das ist notwendig und darüber sprechen wir ja in vielerlei Kontexten. Aber dann kann man sozusagen nicht in den einzelnen Politikfeldern sagen, aber ansonsten machen wir aber so weiter wie bisher. Und da brauchen wir dann auch noch die Sonderprogramme. So wird es, glaube ich, auf Dauer nicht finanzieren, weil dann wird sich die Verteilung der Steuerausgaben zulasten des Bundes immer weiter verstärken. Die ist ja sowieso schon in einer deutlichen Tendenz, sind wir da unterwegs. Und wir müssen da schon die Dinge auch im Kontext sehen. Und Finanzierungsfragen, Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern kann man nicht wahlweise, wenn es einem passt, nur in Politikfeld Bildung oder Kita oder auf anderen Feldern sehen und dann wieder sehr grundsätzlich, sondern das muss schon auf Dauer muss das zusammenpassen. Vielleicht heißt das, dass man auf Dauer wirklich auch noch mal über die grundsätzlich über die Frage der Finanzbeziehung Bund, Länder, Kommunen sprechen muss. Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber da braucht man eine gewisse Konsistenz.
Ganz herzlichen Dank. Wir sind dann mit der ersten Runde Fragerunde durch. In der zweiten Fragerunde haben die Fraktionen je 4 Minuten Zeit für ihre Fragen und Antworten. Und wir beginnen wieder mit der Fraktion CDU/CSU. Der Kollege Michael Hose hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mich interessieren noch 2 Punkte, die Sie ebenfalls schon angesprochen haben, Frau Ministerin. Zum einen ist es ja jetzt, Sie haben es angesprochen, für die Schulträger, für die Schulleiter wichtig. Wie schnell kommen Sie an das Geld? Und zum anderen, wie wird sichergestellt, dass der doch relativ starre Investitionsbegriff so weit flexibilisiert wird? Es ist klar, es gibt grundgesetzliche Hürden, dass aber auch investiert werden kann in Anwendungen, in Lernsoftware etc. pp. Wenn Sie das konkret noch mal erläutern könnten, wäre das, glaube ich, für die Praktiker sehr wichtig. Vielen Dank.
Frau Ministerin.
Ja, vielen Dank. Die Schulträger können sich auf die Zusagen der Länder zum vorzeitigen Maßnahmebeginn selbstverständlich verlassen. Und diese Zusagen können gegeben werden. Das liegt jetzt so ein bisschen in der Entscheidungshoheit der Länder, wann sie da zu kommunizieren. Aber die Logik der Finanzierung des Digitalpaktes, so wie ja auch schon beim Digitalpakt Schule, ist ja, dass Projekte und Finanzierungen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt getätigt werden, von denen natürlich vorfinanziert werden und dann nachdem diese Projekte beendet sind, dann abgerechnet werden. Insofern tritt da jetzt jedenfalls keine Verzögerung ein, durch die sicherlich 1, 2, 3 Monate dauernden, also am Ende eher 3 Monate dauernden Ratifizierungsprozess. Das ist immer so gewesen, ist aber unproblematisch. War übrigens auch im Digitalpakt Schule in Wahrheit unproblematisch. Also das mit diesem Geld kann jetzt gearbeitet werden. Das wäre meine Aussage. Und beim Investitionsbegriff ist es gelungen, Herr Luther kann es vielleicht noch detaillieren, eine weitgehende Nutzbarkeit, so wie es nur irgend im Rahmen des verfassungsmäßigen Rahmens möglich war, zu gewährleisten. Das bedeutet eben auch Supportstrukturen, Software und natürlich auch im Rahmen der länderübergreifenden Vorhaben, aber auch im Übrigen. Aber Herr Luther, vielleicht mögen Sie auch noch.
Ja, nur ergänzend ein Stichwort, weil das uns auch immer wieder erreicht hat, sozusagen als zentral und wichtig. Stichwort Administration. Im ursprünglichen Digitalpakt Schule war Administration so noch nicht vorgesehen, kam dann über die 3. Zusatzvereinbarung, hat aber gezeigt, wie wichtig das ist, weil damals ja auch eine gewisse sozusagen Geräteschwemme sozusagen ausgelöst wurde, hat funktioniert. Jetzt ist Administration förderfähig in der Stammvereinbarung, in der Verwaltungsvereinbarung. Und zwar sowohl, was wir eigentlich ja immer anstreben, sozusagen auf der Strukturebene, dass eben Administration auch professionalisiert und auch externalisiert wird, wie aber eben auch auf der personalen Ebene als Begleitkosten. Und das war ein zentraler Punkt, der steht jetzt ganz klipp und klar mit drin.
Dann würde
vielen Dank, bitte, Herr Hose.
Dann würde ich das nur noch nutzen, um das ausdrücklich zu loben und zu betonen, dass die Hoffnung eben jetzt auch ist, und Sie haben an die Verantwortung der Schulträger und der Länder appelliert, dass man eben jetzt auch klug und nachhaltig investiert. Das kann im Einzelfall auch richtig sein, Geräte in Geräte zu investieren. Nur mit dem Digitalpakt und den Veränderungen hat man eben jetzt auch die Chance, genau in Administration zu investieren, noch stärker in Software zu investieren und am Ende auch dazu zu sorgen, dass Forschungsergebnisse umgesetzt werden. Und Sie haben das gesagt, der Bund hat jetzt sozusagen Länder und Kommunen zusätzlich unterstützt, das zu tun. Und ich glaube, deswegen kann dieser Digitalpakt 2.0 noch eine größere Erfolgsgeschichte sein. Und das will ich abschließend für unsere Fraktion nochmal feststellen. Vielen Dank.
Wunderbar, vielen Dank. Dann gehen wir weiter zur Fraktion der AfD. Nochmals der Kollege Mark.
Ja, ich will da gleich weitermachen. Habe ich das richtig verstanden, dass die Investitionsmittel auch für die laufende Administration der Rechner ausgegeben werden können? Inwieweit sind es denn dann Investitionen, wenn ich laufende Kosten damit finanziere?
Sie müssten sich mal den entsprechenden die Rechtsgrundlagen im Grundgesetz anschauen. Es ist möglich, Begleitkosten in einem bestimmten Umfang auch zu finanzieren. Und diesen, ich sag mal, den verfassungsrechtlichen Rahmen schöpfen wir aus, aber wir halten ihn natürlich auch ein.
Danke, aber Administrationskosten sind ja laufende Kosten, sind ja keine Begleitkosten im Rahmen der Investition, sondern das sind ja laufende Wartungs- und Instandhaltungskosten, die fortlaufend anfallen. Also ob das darüber abgedeckt ist, aber das brauchen wir jetzt
hier nicht diskutieren. Wenn sie im Kontext dieser Investitionen steht, die finanziert werden über den Digitalpakt, dann sind es eben, bewegen wir uns im Rahmen des 104c Grundgesetzes.
Okay, dann wie gesagt, das brauchen wir nicht ausdiskutieren. Die Frage ist aber, wie geht denn das weiter, wenn jetzt der Digitalpakt 2.0 irgendwann ausläuft und kein Digitalpakt 3.0 kommt? Wie werden denn dann die Administrationskosten weiter bezahlt?
Grundsätzlich, lieber Herr Mark, sind die Kommunen und die Länder für diese Fragen zuständig. Deshalb habe ich auch in meinen Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass in den Ländern völlig richtigerweise jetzt über die Neuaufteilung der Verantwortlichkeiten, zum Beispiel auch über zentrale Administrationssysteme, über gebündelte Administrationssysteme. Es macht viel Sinn, dass zum Beispiel in Ländern mit kleinen Schulträgern sich mehrere Schulträger zusammenschließen, das organisieren. Über diese Fragen wird zwischen Ländern und Kommunen, dort da gibt es ja auch Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich, in denen diese Fragen, wer ist eigentlich für was zuständig, wer übernimmt welche Kosten, das wird in vielen Ländern richtigerweise inzwischen verhandelt. Das ist grundsätzlich natürlich nicht Aufgabe des Bundes, sondern es ist Aufgabe der dafür zuständigen Länder und Kommunen. Und wie weit der Bund da weiter unterstützen muss, das wird man sich in den nächsten Jahren anschauen müssen. Vielleicht, habe ich ja gesagt, ist es weiter notwendig. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir in anderen Bereichen eher unterstützen müssen. Und im Übrigen ist es auch eine Frage der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung. Darauf habe ich ja auch schon hingewiesen.
Gut, ein anderes Thema. Inwieweit wird denn künstliche Intelligenz thematisiert? Ist das reine Ländersache, was die damit machen? Oder gibt es da im zentralen Punkt auch eine Vorgabe? Wird das Thema in irgendeiner Form angeschnitten, behandelt im Digitalpakt 2.0?
Ja, es ist Gegenstand der Vereinbarungen. Und der Bund kann ja an solchen Stellen immer nur über Forschungsvorhaben und angewandte Forschungsvorhaben, ich hatte ja zum Strang 3 der Vereinbarung schon ausgeführt, und da wird das natürlich eine große Rolle spielen. Und auch da sind natürlich die aktuellen Forschungsergebnisse. An welchen Stellen macht es denn Sinn, zum Beispiel tutorielle Systeme, selbstadaptive Lernsysteme, die wir ja auch im Rahmen des Digitalpakts über die länderübergreifenden Vorhaben entwickeln und schon entwickelt haben. Wie weit macht es Sinn, die einzusetzen? In welchen Lernsituationen ist das sinnvoll? In welchen Lernsituationen möglicherweise nicht? Darüber gibt es ja inzwischen sehr interessante Erkenntnisse, auch Metastudien, die zum Beispiel John Hattie auch uns auch in Deutschland vorgestellt hat. Und diese Ergebnisse werden natürlich berücksichtigt. Und nochmal, es gibt eine hochkompetente Arbeitsgruppe von Länder-Digital-Staatssekretären und solchen des Bundes, die sich mit diesen Fragen sehr intensiv beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch nochmal länderübergreifend, auch in der KMK, nochmal zum Gegenstand gemacht wird, wie im Hochschulbereich ja auch, wo wir noch keine abschließenden gemeinsamen Empfehlungen haben.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Glücklicherweise ist ja eben der Bundestagsausschuss und auch das Ministerium nicht der einzige Ort, wo Standards und gemeinsame Zusammenarbeit der Länder organisiert werden, sondern die KMK zählt auch dazu und dort müssen diese Dinge eben auch geregelt werden. Ich setze dann noch mal den anderen Hut auf und stelle weitere Fragen für die SPD-Fraktion. Zwei Dinge liegen mir noch am Herzen. Das eine ist die bundesweite Plattform für digitales Lehren und Lernen. Ist die weitere Entwicklung dieser Plattform auch Teil des Digitalpakts 2.0? Denn das, auch das wäre ein Ort, wo gemeinsame Vorgehensweisen, gemeinsame Standards und Schnittstellen organisiert werden könnten, abgesehen vom Deutschland-Stack, der natürlich auch eine Plattform ist für die Digitalisierung der Verwaltung von Bund, Kommunen und Ländern und insofern natürlich auch für den Digitalpakt zur Verfügung stellt. Das ist die eine Frage, die ich habe. Die andere bezieht sich auf ein weiteres Vorhaben des Koalitionsvertrags, nämlich der Digitalpakt Weiterbildung. Wir haben uns vereinbart, dort in der Koalition einen Digitalpakt Weiterbildung und ein Förderprogramm zur digitalen Teilhabe aufzulegen. Und da wir dort sogar alleinige Zuständigkeit haben, würde ich gerne wissen, wie es denn mit diesem Vorhaben steht.
Zunächst erlauben Sie mir, dass ich noch mal etwas zur qualitätsoffensive Lehrerbildung, weil das war ja Ihre Frage aus der letzten Runde. Ich glaube, dass die qualitätsoffensive Lehrerbildung eine der erfolgreichsten Initiativen zur Weiterentwicklung des Bildungssystems waren, die zwar eigentlich im Wissenschaftsbereich angesiedelt war, aber die Qualität der Lehrerbildung, die ja leider an vielen Hochschulen so ein bisschen ein Schatten, naja, nicht Schatten da sein, das wäre übertrieben und wäre auch ungerecht, aber ich glaube, so etwas wie Exzellenz in der Lehrerbildung würde uns schon wirklich sehr gut tun. Deshalb stellen wir tatsächlich auch im Ministerium Überlegungen an, wie man eine neue qualitätsoffensive Lehrerbildung aufsetzen kann. Am Ende steht alles, das wissen Sie, unter Finanzierungsvorbehalt. Wir werden dramatische Einsparungen in den nächsten Jahren sehen und man muss dann eben sehen, was man hinkriegt. Aber ich fände das außerordentlich wünschenswert und wir haben es ja auch im Koalitionsvertrag miteinander verabredet, dass wir uns da noch mal aufmachen wollen. Also Qualität der Lehrerbildung extrem wichtig. Das wäre so ein Innovationsfeld, wo der Bund wirklich noch mal unterstützen sollte, aus meiner Sicht. Bei bundesweiter Plattform, wir finanzieren ja alles Mögliche über die länderübergreifenden Vorhaben. So eine eigentliche Plattform, die bundesweit wirken würde, haben wir bisher nicht. Aber da kann vielleicht Herr Luther gleich noch mal was zu sagen. Und Digitalpakt Weiterbildung ist ein Thema, dem wir uns im Laufe der Legislaturperiode natürlich zuwenden werden. Wir finanzieren ja in Teilen schon tatsächlich auch digitale Entwicklungsprozesse bei den Volkshochschulen, bei denen wir finanzieren es bei den Wohlfahrtsverbänden mit Millionenprogrammen. Ich kann mir aber, um das auch sozusagen schlecht vorstellen, dass wir in der Größenordnung, wie wir jetzt, über die wir hier sprechen, wir reden jetzt über am Ende über ein 5-Milliarden-Programm, wird sich das sicherlich nicht bewegen. Aber auch da machen wir uns natürlich auf den Weg. Aber Herr Luther, können Sie noch mal was Plattform?
Ich greife mal generell das Stichwort Plattform auf, weil das ist so ein bisschen, also hinter dem Wunsch nach einer neuen Plattform, das kann ich verstehen. Aber da steckt ja zum einen die Entwicklung dahinter. Das kann der Bund machen, das macht der Bund da regelmäßig. Aber die Gretchenfrage bei jeder Plattform ist am Ende, wer betreibt sie? Wer betreibt sie, wer pflegt sie dauerhaft? Deswegen setzen wir auch in der BLI sozusagen wieder darauf, es wird eine solche zentrale Transfer- und Innovationsstelle geben. Es wird neu ausgeschrieben, wir müssen neu ansetzen und setzen dann darauf, dass das, was dort entsteht, in enger Abstimmung, wirklich ko-konstruktiv mit den Ländern, dass das dann in die gesetzlich normierten Strukturen auch der Lehrerfortbildung der Länder hineinkommt. Und das hat in Ansätzen jetzt auch schon bei den Kompetenzzentren funktioniert. Und hier erwarten wir sozusagen nochmal einen größeren Push.
Ganz herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Reinalter hat noch mal das Wort.
Ja, genau, zur zweiten Runde. Ich frage nicht noch mal nach Verstetigung, weil es mich natürlich reizt. Sie haben aber weil es einfach wichtig ist, Sie haben im Koalitionsvertrag eine altersübergreifende digitale Kompetenzoffensive angekündigt. Die liegt jetzt nicht bei Ihnen im Ressort oder im Ministerium, das wissen wir, aber welche konkreten Maßnahmen planen Sie denn in dieser Kompetenzoffensive für welche Alters- und welche Zielgruppen? Vielleicht können Sie da was dazu sagen. Und inwieweit wird der Digitalpakt 2.0 in diese Kompetenzoffensive eingebettet?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, den wir gemeinsam mit dem Digitalministerium natürlich bearbeiten, wo wir begonnen haben, erste Ideen und vor allem auch Maßnahmen zu verorten, die es ja schon gibt. Denn es gibt ja bereits einen Digitalpakt Alter zum Beispiel, den wir auch deutlich ausgebaut haben in diesem Jahr, wo inzwischen die Anzahl der Orte, an denen ältere Menschen digitale Kompetenzen erwerben können, deutlich ausgeweitet worden sind. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei rund 300 Institutionen in Deutschland, die entsprechende Angebote, die wir mitfinanzieren, eben in Anspruch nehmen können. Das ist eine gute Entwicklung. Dazu kann ich gerne auch noch mal zu anderer Gelegenheit im Detail berichten. Dann haben wir die Schülerinnen und Schüler über den Digitalpakt. Und dann müssen wir einfach miteinander erstmal identifizieren, wo gibt es denn weitere Bedarfe. Denn es geht ja nicht darum, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, Bedarfe zu identifizieren, die jetzt über das, was wir schon machen, hinausgehen. Und das tun wir zurzeit, aber da sind die Überlegungen noch nicht abgeschlossen. Aber wir bleiben deshalb trotzdem dran. Und das sehen Sie daran, dass wir eben zum Beispiel bei den Senioren bereits begonnen haben, die bisherigen Angebote deutlich auszuweiten.
So ganz, ganz neu sind wir auf dem Feld ja nicht. Also so, wenn man sagt, man muss die Bedarfe ermitteln, das sind ja schon welche bekannt. Auch vor dem Hintergrund der Eisel-Studie 2023 fragen wir uns, ob der laufende Arbeitsprozess mit den Ländern zur Verbesserung der Bildungsvergleichsstudien auch gezielt über die Stärkung digitaler Kompetenzen gesprochen wird, ob Sie das mit einbringen und welche konkreten Maßnahmen Sie darüber hinaus mit den Ländern vereinbaren wollen, jetzt zum Digitalpakt 2.0.
Also die Frage der Weiterentwicklung des Bildungsmonitorings ist auf der Tagesordnung sowohl der KMK als auch unserer, auf unserer Agenda. Ich hatte ja im letzten Ausschuss berichtet, dass wir uns im Moment in einem Prozess mit den Ländern befinden, der sich im Kern um die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends dreht, um die Frage, was können wir getrennt und auch gemeinsam tun. Und da gehört natürlich auch die Frage dazu, was brauchen wir an zusätzlichen oder möglicherweise auch an anderen Instrumenten. Und wir müssen wir auch vorhandene Instrumente um die Kompetenzen ergänzen, die heute von Relevanz sind. Solche Instrumente sind immer wieder auch Gegenstand müssen Gegenstand von Evaluation und auch von Neuausrichtung sein. Insofern ja, das haben wir auf der Agenda.
Das hört sich ein bisschen so an, als ob wir am Start wären, als ob wir erst anfangen würden. Aber es gibt ja, nee. Können Sie dann noch was ganz Konkretes sagen, was Sie eben bereits schon machen jetzt und nicht nur auf die Evaluation warten?
Naja, also die ISIS-Studie ist ja Teil, das ist ja die größte und auch regelmäßig durchgeführte Studie, die digitale Kompetenzen auf den verschiedenen Feldern erhebt. Insofern ist es natürlich überhaupt nichts Neues. Und auch im Rahmen von PISA werden ja inzwischen digitale Kompetenzen erhoben. Wir sind ja auch Teil des PISA-Prozesses. Und insofern stehen wir da natürlich überhaupt nicht am Anfang. Und trotzdem macht es viel Sinn, jetzt zu gucken, was brauchen wir an neuen Instrumenten, auch mit Blick auf neue Prüfungsformate. Denn da wird es dann richtig spannend werden. Wenn wir neue Prüfungsformate haben, dann brauchen wir natürlich auch neue Überprüfungen. Aber ja, wir arbeiten an den Themen, Herr Luther, und wir sind da natürlich überhaupt nicht am Anfang. Aber ich kann Ihnen jetzt keine Ergebnisse im Sinne von, wir machen jetzt eine neue Studie, also oder eine neue Vergleichsstudie in Deutschland. Das wäre auch nicht richtig, weil wir mit ISIS da auch wirklich sehr gut aufgestellt sind.
Absolut, vielen Dank, Frau Ministerin. Wir haben jetzt noch Frau Kaminski nochmals. Bitte.
Ja, im besten Fall werden ja Programme aufgelegt, zu sagen, die kommen alle aus einer Richtung und wir erkennen, wo sie hingehen sollen. Ich finde so, das Start-Chancen-Programm beispielsweise bringt ja zum Beispiel einmalig auch im politischen Raum die große Erkenntnis, dass Schulen unterschiedliche Bedingungen haben und anerkannt wird, dass Ungleiches ungleich gefördert werden muss. Das macht jetzt der Digitalpakt 2.0 nicht. Da wird nach wie vor nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert. War auch in der Diskussion um die vertragliche Ausgestaltung die Rede davon, dass man das ähnlich wie das Startchancenprogramm nach sozialen Indikatoren ausrichten müsste, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, in diesem Sinne nachzusteuern? Das wäre meine erste Frage. Und ich habe noch eine zweite, weil es um die Plattformfrage geht. Bei mir im Wahlkreis in Hannover tobt gerade ein bisschen einen Kampf darum zu sagen, die Stadt will gerne weg und zu Microsoft 365 gehen. Ich finde das grundfalsch. Wir haben nämlich eine Plattformfirma in Braunschweig, nämlich iSurf, mit der mittlerweile das ganze Land Hamburg arbeitet, Rheinland-Pfalz und verschiedene Städte versuchen nachzusteuern. Ich weiß, die Stadt München will darauf hinaus, mit Linux zu machen. Das funktioniert nicht immer so gut. Sind diese Dinge, ich sage mal auch ressortübergreifend oder auch in den KMK-Gesprächen, war das dort Thema? Wird das weiterverfolgt? Weil ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, man kann das Feld ja riesengroß aufmachen. Auch unter geopolitischen Geschichten finde ich das schon wichtig, dass nicht irgendwer kommt und sagt, diese Microsoft-Kiste, die knipsen wir irgendwann ab, weil es einem Typen auf dieser Welt gefällt. Ich finde das massiv wichtig, um zu sagen, also meine iSurf ist auch mal gefördert worden über Bundesmittel. Also sind Steuergelder da reingeflossen, ist beabsichtigt, solche Dinge aufzugreifen, weiterzuentwickeln, um zu sagen, die Länder und der Bund, wir haben alle was davon, weil es einfach auch um digitale Sicherheit geht, um all diese Fragen. Also ich würde es mir sehr wünschen zu sagen, da passiert in diesem Sinne was, im Sinne von auch Unabhängigkeit.
Ja, digitale Souveränität ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Das Digitalministerium, wir haben ja über den Deutschlandstack auch eben gesprochen, arbeitet daran. Und viele Länder machen sich auf den Weg. Also ich sag mal, das Land Schleswig-Holstein ist gerade dabei, sozusagen aus allen Microsoft-Anwendungen auszusteigen und setzt das auch um. iSurf, da müssten wir uns jetzt mal im Detail drüber unterhalten, bin ich jetzt nicht nur ein Fan von. Aber zum Beispiel fördern wir im Rahmen der länderübergreifenden Vorhaben eine Weiterentwicklung von It's Learning, was auch eine europäische Entwicklung ist, bei der man eben nicht abhängig ist von amerikanischer Software. Und die Weiterentwicklung wird über den Digitalpakt gefördert. Und insofern würde ich Ihre Frage beantworten, ja, das haben wir im Blick. Aber am Ende des Tages ist es auch da so, dass natürlich die Länder damit an Bord sein wollen müssen, ne? Weil sie es am Ende selber entscheiden. Also das ist nun mal unsere bisherige verfassungsmäßige Ordnung. Und ich sehe jetzt auch nicht, aber wer weiß, im Moment verändern sich die Dinge ja so rasant. Und in anderen Ländern werden auch Diskussionen über föderale Aufgabenverteilung. In Österreich zum Beispiel gibt es einen Prozess, der gerade angestoßen worden ist. Ich will das nicht, halte das nicht für ausgeschlossen, dass die einfach auch die geopolitischen Veränderungen da auch noch mal ein neues Nachdenken erfordern. Und wir kann Ihnen sagen, wir denken viel nach.
Zumindest entsteht in dem Rahmen möglicherweise auch eine höhere Bereitschaft, sich zu einigen. Also sowohl der Deutschlandstack als auch eine nationale Bildungsplattform wäre eben auch so ein Ort, wo man sich über solche Standards und Schnittstellen und die Frage der gemeinsamen Beschaffung und andere Fragen, auch gemeinsame Lösungen zur Schüler-ID und so weiter, unterhält. Das macht man nicht jetzt seit erst gestern. Insofern, wir sind da, glaube ich, auf dem Weg, und es ist gut, dass hier im Ausschuss auch kritisch und interessiert diskutiert wird. Vielen Dank dafür. Ich fand, das war eine gute Debatte. Vielen Dank auch Frau Bundesministerin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Immer gerne in den Ausschuss kommen, so empfinde ich das jedenfalls. Wir sehen uns ja in 2 Wochen schon wieder. Insofern vielen Dank für heute. Vielen Dank auch an die beiden Staatssekretäre, so sie uns jetzt bereits auch verlassen. Dann danke für Ihre Zeit, und wir gehen dann in der Tagesordnung weiter.